Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Elia. Liebe Gemeinde, wenn ich diesen Namen höre, dann sind sofort Bilder aus meiner Kindheit, aus meiner Bilderbibel vor meinem inneren Auge. Elia, ein Mann, stark und kraftvoll, voll Glaubensmut, Gottvertrauen und Gehorsam gegenüber Gottes Wort und Auftrag. Elia, ein Vorbild des Glaubens und Vertrauens durch und durch. Und jetzt? In unserem Predigttext steht so etwas ganz anderes. Wie ist es dazu gekommen? Was hat Elia in solche Verzweiflung gestürzt? Wie soll es weitergehen mit Elia? Sehen wir uns dazu zunächst einmal die Gegenspieler Elias Gott an. Da ist zuerst Ahab. Ahab ist König in Israel. Er ist ein fähiger Diplomat, der durch geschickte Bündnispolitik viel für sein Volk erreicht hat. Er ist ein kluger Politiker. Und er hätte vielleicht auch in Gottes Augen das Zeug zu einem guten König gehabt, hätte er nicht die falsche Frau geheiratet. Seine Frau, Königin Isabel, erinnert mich immer an einen bestimmten Typ in Fernsehserien. Da ist oftmals eine Frau, die sehr schön und sexy ist. Sie vermag durch ihre gesellschaftliche Stellung und durch zur Schau gestellte Freundlichkeit, andere Menschen für sich einzunehmen und sie für ihre Zwecke zu missbrauchen. Letztlich sind ihr aber andere Menschen völlig egal. Sie sucht immer nur den eigenen Vorteil. Sie spinnt eine Intrige nach der nächsten und geht dabei über Leichen. Mit einem Wort, sie ist das Biest. So eine Frau ist Isabel. Sie kommt aus einem anderen Land und achtet nicht die Gesetze und Rechte des israelischen Volkes und schon gar nicht seinen Glauben. So hat sie alle Propheten Gottes umbringen lassen. Dafür hat sie die Götter ihrer Heimat, den Baal und die Aschera, samt den dazugehörigen Propheten mitgebracht. Sie versteht es, ihren Mann dazu zu bringen, dass er diesen Götzen Tempel baut. Und sie leitet das Volk an, diesen Göttern zu dienen. Isabel zettelt eine Intrige nach der nächsten an. Ihr ganzes Tun ist durch und durch böse. Diesem Herrscherpaar tritt nun Elia im Namen und im Auftrag Gottes entgegen. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Tage weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Eine brisante Situation. Ahab und Isabel verehren Baal als Wettergott. Baal war zuständig für Regen und Tau und damit für Fruchtbarkeit und Wohlergehen. Wer ist nun Gott? Wer bestimmt, ob und wann es regnet? Wer hat die Macht? Auf Gottes Anweisung hin versteckt sich Elia zunächst am Bach Krit. Dort ist Wasser und Gott schickt ihm Raben, die ihn mit Brot und Fleisch versorgen. Als der Bach austrocknet, sendet Gott Elia nach Zarpat, das liegt in der Nähe von Sidon, zu einer Witwe und deren Sohn. Gott versorgt diese drei Menschen, indem das Mehl im Topf und das Öl im Krug der Witwe nicht verbraucht wird. Obwohl die Frau nur ganz wenig davon hat, ist immer so viel da, dass sie Brot für sich, ihren Sohn und Elia backen kann. Elia Er erlebt es in dieser Zeit. Gott tut Wunder. Und Elia wird es in dieser Zeit zur inneren Gewissheit. Gott versorgt mich. Er erhört mein Gebet und er gibt meinen Worten Vollmacht. Das, was ich in seinem Namen sage, das bestätigt Gott durch sein Handeln. Nach 3,5 Jahren ohne Regen, die Dürre hat das ganze Land voll im Griff, sagt Gott zu Elia: Zeige dich Ahab. Im Namen Gottes fordert Elia Ahab dabei zu einem Wettstreit heraus. Das ganze Volk soll sich auf dem Karmel, einem Gebirgszug am Mittelmeer, nahe der heutigen Stadt Haifa versammeln. Dort sollen dann die Baalspriester ihrem Baal ein Opfer darbringen und Elia will Gott ein Opfer darbringen. Aber keiner soll Feuer an sein Opfer legen. Dann soll jeder seinen Gott anrufen und welcher Gott mit Feuer antworten wird, der ist wirklich Gott. Baal, der als Wettergott ja verehrt wird, ist auf einer uns heute noch erhaltenen Abbildung mit einem Blitz in der Hand dargestellt. Also denkt sich Ahab, nichts leichter als das. Baal wird ein Gewitter schicken, er wird mit Blitz und Donner antworten und wird das Feuer entfachen. Das ganze Volk versammelt sich auf einem Berg und Elia hält eine aufrüttelnde Rede. Er fordert das Volk auf, nicht ein bisschen dem Baal und ein bisschen Gott, dem Herrn, zu dienen, sondern nur dem, der sich als wirklicher Gott erweisen wird. Dem sollen sie mit ungeteiltem Herzen dienen. Der Wettstreit ist äußerst spannend. Am Ende antwortet Gott der Herr, der Gott ihrer Väter, der sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, der Gott, der sie durch die Wüste geführt hat und in dieses Land gebracht hat, er antwortet mit Feuer. Er erweist sich als einzig wahrer Gott. Das Volk Israel bekennt sich daraufhin zu Gott als ihrem Herrn. Auf Elias Betreiben hin ergreift das Volk die Baalspriester und sie werden getötet. Und da sich nun vor allem Volk erwiesen hat, wer wirklich Gott ist, verkündet Elia im Namen Gottes dem König Ahab, dass es regnen wird. Und es regnet. Elia hofft im ganzen Volk, aber auch im Könighaus, eine durchgreifende Hinwendung zu Gott ausgelöst zu haben. Gott hat doch bewiesen, dass er Gott ist. Und alle haben es gesehen. Und genau an dieser Stelle setzt unser Predigttext ein. Isabel, die nicht mit auf dem Karmel war, hört von ihrem Mann, wie das Gottesurteil ausgegangen ist. Sie erfährt, dass all ihre Priester tot sind. Und sie schwört dem Elia Rache und den Tod. Und Elia, was tut er? Er bekommt Panik und rennt um sein Leben. Alles, was er bisher mit Gott erlebt hat, scheint wie vergessen und weg. Er wartet nicht darauf, was Gott ihm zu sagen hat. Ja, er fragt nicht einmal Gott, was soll ich tun? Er rennt auf eigene Faust los. Er sieht auf die Bedrohung und auf die äußeren Umstände. Er sieht auf sich selbst und seine eigenen Möglichkeiten. Elia ist gefangen in sich selbst. Gott bleibt völlig außen vor. All die großen Wunder, die er erlebt hat, scheinen wie nie dagewesen zu sein. Vertrauen zu Gott, das ist nichts, was man ein für alle Mal in der Tasche hat. Vertrauen zu Gott muss sich immer neu bewähren. Elia rennt aus Israel fort, immer nach Süden, durch ganz Juda hindurch, bis in die Wüste Negev. Hier setzt er sich unter einen Wüstenstrauch und wünscht sich, von Gott zu sterben. Zeiten besonderer Erfolge sind gefährliche Zeiten. Kennen Sie das vielleicht auch? Eine Aufgabe, die unsere ganze Kraft und Konzentration erfordert hat, auf die wir lange hingearbeitet haben, die viel Zeit und Energie gekostet hat, ist endlich ganz erfolgreich beendet worden. Nachdem die erste emotionale Aufwallung verflogen ist, sind wir nicht glücklich und zufrieden, wie wir das eigentlich sein müssten, sondern wir fühlen uns kaputt und müde, erschöpft und ausgelaugt, traurig, einfach leer. Das große Ziel ist geschafft und man fällt in ein Loch. Genauso, wie Sie das vielleicht schon erlebt haben, so ist es auch Elia gegangen. Elia hat nicht mehr die Kraft, seine Lage realistisch einzuschätzen. Er leidet unter den Nachwirkungen eines großen Sieges. Alle emotionale Kraft ist verbraucht. Elia ist körperlich erschöpft und seelisch ausgelaugt. Elia ist ausgebrannt. Er ist mit seinen körperlichen Kräften an Grenzen gestoßen, und das hat auch seine Seele verändert. Er ist einsam. Und er hat auch sonst das Gefühl, allein zu sein. Er denkt, keiner ist mehr in Israel übrig geblieben, der auch an Gott glaubt. Keiner, der mit mir geht und mit mir kämpft. Elia ist am Ende. Das, was ihm bleibt, ist nur noch bittere Selbsterkenntnis und trübes Selbstmitleid. Da ist kein Weg mehr in Sicht, den er noch gehen könnte. Da gibt es keine Zukunft mehr. Da möchte Elia nur noch sterben. Und Gott, was tut er? Nein, er macht Elia keinen Vorwurf. Er tadelt ihn nicht und er lässt ihn auch nicht links liegen. Nein, Gott kümmert sich um seinen Boten. Ganz liebevoll hilft er Elia wieder auf. Schlafen, essen und trinken, das sind unsere menschlichen Grundbedürfnisse und manchmal reduziert sich das Leben auf diese wenigen Dinge. Gott gönnt und Gott gibt Elia diese lebensnotwendigen Dinge. Elia wird dadurch gestärkt und macht sich auf den Weg. Wie es heißt, geht er Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang durch die Wüste bis an den Berg Gottes, den Horeb. Wenn wir hören, 40 Tage und 40 Nächte, dann hört sich das so an, als müsste sich Elia beeilen, um diese Strecke in dieser Zeit schaffen zu können. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Für den Weg hat Elia eigentlich nur 14 Tage gebraucht. Gott schickt Elia auf eine Reise. Er gibt ihm Zeit. Er bereitet ihn vor auf das, was ihn am Horeb erwartet. Wenn in der Bibel von 40 Tagen oder 40 Jahren die Rede ist, dann sind von Gott gesetzte Zeitabschnitte gemeint. Zeiten der inneren Einkehr und Buße, Zeiten der Bewährung, Zeiten der Unterweisung, Gnadenzeiten und Segenszeiten. aber immer Zeiten, in denen man Gott ganz nahe kommt. In den 40 Tagen und 40 Nächten, die Elia durch die Wüste zum Berg Gottes, dem Horeb, geht, bereitet Gott ihn vor. Denn auf dem Berg Horeb begegnet Gott selbst dem Elia. Bei dieser Begegnung kann Elia Gott sein ganzes Herz ausschütten. Elia spricht all seine Not, seine Fragen, seine Ängste vor Gott aus. Obwohl er heftig für Gott geeifert und gearbeitet hat, sieht er keinen Erfolg. Das Volk wendet sich nicht Gott so zu, wie sich Elia das wünscht. Er fühlt sich ganz allein und einsam und er hat Angst um sein Leben, weil man ihn verfolgt und töten will. Elia sieht keine Zukunft und keinen Weg mehr für sich. Und all das sagt er Gott. Und Gott? Gott beauftragt Elia neu. Er sagt, geh nach Damaskus und salbe Hazael zum König über Syrien und Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten, der mit dir geht und der dein Freund sein wird. Und außerdem, du bist nicht allein. In Israel haben 7000 Männer den Baal nicht angebetet. Stellen Sie sich das einmal vor. Da ist Elia auf dem Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er sieht keinen Weg mehr, keine Zukunftsperspektive mehr für sich, für die es sich zu leben lohnt. Und in diesem Moment beauftragt Gott ihn neu. Gott sagt zu ihm, ich brauche dich, ich gebe dir Zukunft, ich bin mit dir noch nicht am Ende. Ich schütze dich, du musst keine Angst haben. Und ich stelle dir einen Menschen, einen Freund zur Seite und ich zeige dir Menschen, die genau wie du an mich glauben. Und Elia, er kann mit dieser Beauftragung wieder neu ins Leben hineingehen. Er kann weiter für Gott arbeiten. Und wenn Sie es mal nachlesen wollen, er erlebt noch ganz, ganz viel mit Gott. Einfach super, was Elia da erlebt hat. Aber ist das nicht nur eine einmalige Sache? Wie geht Gott mit anderen Menschen um, die am Nullpunkt ihres Lebens angekommen sind? Wenn wir uns in der Bibel auf Spurensuche begeben nach Menschen am Nullpunkt ihres Lebens, dann werden wir feststellen, dass auch Gott ihnen begegnet und ihnen neue Perspektiven aufzeigt und neue Kraft gibt. Liebe Gemeinde, ich kann es nicht erklären, ich kann es Ihnen nur bezeugen. An den Tiefpunkten meines Lebens, da wo ich keine Möglichkeiten mehr gesehen habe, die ich noch hätte ausprobieren können, wo ich keinen Weg mehr gesehen habe, den ich noch hätte gehen können, da, wo ich am Ende war, da habe ich es erlebt, dass Gottes Möglichkeiten erst anfangen. In den Nöten meines Lebens habe ich es erlebt, es gibt eine Geborgenheit, die mein Verstehen weit übersteigt. Da, wo ich keinen Weg mehr gesehen habe, da habe ich es erlebt, dass Gott meine Füße auf weiten Raum stellt. Ich kann ihn mit Elia nur bezeugen, wenn du am Tiefpunkt deines Lebens angekommen bist, dann ist Gott dir näher als je zuvor. Und wenn du keine Möglichkeit mehr siehst, dann beginnen Gottes Möglichkeiten erst. Amen.